steht auf zwei Füßen. Vairagya heißt Loslösen und Vidya. Auf diesen beiden Säulen steht Bhakti. Vidya heißt Wissen. Und das ist Loslösung. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Sind Säulen, auf denen deine Bhakti, sagen wir mal, sind Symptome von Bhakti. Nun, normalerweise ist es so, dass man in der spirituellen Tradition immer sehr stark die Loslösung praktiziert. Wir gehen noch eine Stufe weiter in Lord Chaitanyas Bewegung. Wir gehen zu diesem, was man sagt, Yukta Vairagya. Yukta Vairagya bedeutet, dass wir von den materiellen Dingen ablassen. Wenn wir jedoch erkennen, dass sie in den Dienst von Krishna gestellt werden, dann versuchen wir, sie zu Yukta, sie zu verbinden mit Krishna. Yukta heißt Verbindung. Die Verbindungsloslösung. Nicht? Zum Beispiel, für uns ist Geld nicht interessant, aber wenn wir mit dem Geld einen Tempel aufbauen können, einen großen Tempel aufbauen können, begibt sich der Transzendentalist, der auf dieser Stufe umgeht, damit einen großen Tempel zu bauen, ohne daran angehaftet zu sein für sich. Das ist eine sehr schwierige Phase, die sehr, wie soll ich mich ausdrücken, die schwieriger ist, als einfach nur loszulassen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was ich in Heidelberg gegeben habe, über Rashish. Rashish war ein großer Gelehrter in Pune, ein Professor, der große Vorlesungen gab, die sehr besucht waren und der alle Schriften zitieren konnte. Er galt wirklich als ein Meister der Wissenschaft, des spirituellen Wissenschaft. Und er gab dann eines Tages einen Vortrag am Nederbad und sagte, ich bin bedeutungsvoller als Gandhi. Ihm sticht das ein bisschen zu Kopf. Dass er so, warum? Ja, weil Gandhi hatte in seiner Autobiografie besprochen, dass er in seinen Experimenten mit der Wahrheit, das Autobiografie heißt Experiments with Truth, die Experimenten mit der Wahrheit, ein schönes unverheiratete Mädchen ins Bett geholt hatte, um zu sehen, ob er eine ruhige Nacht verbringen könnte und nicht agitiert zu sein. Er wollte nichts von denen, er wollte nicht unmoralische oder unethische Tätigkeiten, die lagen da nur. Und er wollte sehen, ob er in seinem Zölibat schon so gefestigt war, dass er nicht keine Bewegung im Geiste hatte mit Lust. Aber er musste sich dann eingestehen, darüber schreibt er in der Autobiografie, dass es nicht ging, dass er ein bisschen flackerhaft wurde und schon mal dran dachte, wie wäre es denn, wenn ich ein bisschen Sinnbefriedigung haben würde. Rashi sagte, bei mir kommt das nicht vor. Ich bin so losgelöst, so ein Vairagi, dass ich keinerlei Gedanken habe an Sinnbefriedigung. Nun, als er diesen Vortrag, da waren 20.000 Leute da, in der Heimatstadt von Gandhi, haben die das mit indischer Gerechtmäßigkeit, da hat die haben alle ihre Knüppel mit Geschrei auf der Stadt getrieben. Denn die wollten, Gandhi gilt als Vater der indischen Nation und man ist nicht geneigt, ihm von jemandem zu hören, er sei großartiger als Gandhi. Man hat Rashish ist dann nach Bombay gegangen und hat der konnte brillant reden. Brillant sprechender, sehr intelligenter Mensch, also so scharfsinnig und so gut aufgebaut, hat er seine Vorlesung gegeben und hat da nochmal das Gleiche wiederholt. Er hat gesagt, ich fordere jede schöne Frau der Welt auf. Nicht? Und dann kam, hörte das eine Prostituierte, eine Nobelprostituierte aus Delhi, kam angereist und sie haben das Experiment gemacht und am nächsten Morgen dann hat Rajneesh seine Philosophie verändert. Erleuchtung durch tantrischen Sex. Das war ihm dann. Und dafür wurde er dann berühmt. Er konnte das nicht beibehalten. Er ist in dieser Nacht völlig von ihr durch die Mangel genommen worden. Und hat dann erkannt, okay, mein Zölibat kann ich nicht aufrechterhalten, jetzt werde ich mal meine Philosophie ein bisschen verändern. Und so weiter. Nicht, ich wollte damit sagen, es ist leichter, Loslösung zu üben, wenn nicht die Objekte der Sinnesbefriedigung da sind. Wenn die dann kommen, dann wird man angefochten. Das, was wir hier machen, ist eigentlich mit all den Möglichkeiten des materiellen Lebens Kontakt zu haben, aber weiterhin noch sagen, nein. Und das ist nicht immer einfach. Da passieren schon manchmal Unfälle. Dass man zum Beispiel sieht, wenn man Autos einkauft, die man in Krishnas Dienst hat, welches Auto würde mir denn mehr gefallen? Der rote oder der blaue? Nicht, aber das ist sehr nicht richtig gedacht. Das ist eine anspruchsvollere Art der Loslösung. Dass man wirklich mit den Dingen zusammen ist, sie nicht weggetan hat. Und da können Unglücksfälle passieren, wie es beim Rajneesh leider passiert ist. Der Unglücksfall war vorher schon da. Er wurde stolz. Er wurde stolz. Pratishtha nennt man das. Bewunderung. Er bewunderte sich wohl selber. Und wie heißt es so schön? Stolz kommt vor dem Fall. So wie viel Stolz lässt er da haben, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Fall kommt. Aber Lord Chaitanyas Philosophie ist eigentlich Yukta Vairagya, dass man in dieser Welt etwas tut und die Welt zu Krishna zurückopfert, ohne gleichzeitig an ihr Angehaftung zu entwickeln. Und das geht nur, wenn du wirklich Krishna geistern. Was Franziskus von Assisi machte, ist einfacher als dieses Konzept.
Aber Mahaprabhu selber hat ja auch die absolute Vairagya gelebt selber, ne?
Ja.
Für sich selber.
Für sich selber schon. Es ging da, dieser Yukta Vairagya-Konzept taucht auf, wo plötzlich eine Bewegung verbreitet wird. Wie Lord Chaitanya hat Rupa Goswami gesagt, die sollen Tempel bauen in Vrindavan und Bücher schreiben und verbreiten, Schüler annehmen. In dem Augenblick ist Yukta Vairagya plötzlich wichtig. Wenn man sich zurückzieht und einfach nur für sich ist, dann ist Vairagya bestimmt gut. Deswegen ist meine ehrliche Auffassung, dass jeder Devotee, um Yukta Vairagya praktizieren zu können, erstmal Vairagya praktizieren müsste. Nicht? Erstmal ein Schritt nach dem anderen. Du musst sehen, wie losgelöst bist, wie Gadara. Oder jetzt jeder Devotee. Du musst schauen im Herzen, wie losgelöst bin ich zum Beispiel von sexuellen Anziehungen. Muss man sehen, weil man merkt, irgendwie ist es ein bisschen rot bis dunkelrot da drin. Nicht? Muss man ehrlich sein und sagen, vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr mein spirituelles Niveau hochschrauben, dass ich ein bisschen mehr auf der spirituellen Ebene bin. Aber du hast recht, damit man Yukta Vairagya machen kann, muss man erstmal Vairagya, muss man Vairagya können. Deswegen lernen wir in unserer Bewegung zum Brahmachari-Ashram, dass man keinen Besitz hat. Wir haben das ja auch in einem gewissen Sinne. Kein Besitz, dass man alles als Besitz des spirituellen Meisters betrachtet und so weiter. Du weißt noch, wie wir auf Sankirtan gegangen sind? Da hat man Loslösung gelernt. Also ganz schön. Nur gerastet im Wagen. geduscht aus einem Eimer heraus, der mit einer dünnen Eisschicht überzogen war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir gemacht haben in der guten alten Zeit. Bin ich direkt stolz drauf hier. Da geht es schon los, die Schwierigkeit. Gut, ich stelle fest, es ist angefallen. Ich habe deine Frage gesehen. Bitte merke sie dir und bitte merkt euch auch noch die Fragen, die ihr habt. Es ist jetzt 20 nach 9 und wir sollten hier ein gesundes Ende finden. Hare Krishna, bis um 11 Uhr, ne? Bis um 11 Uhr. Bitte versucht pünktlich zu sein, ich werde es auch probieren. So, wir haben jetzt anhand einer Analogie etwas über den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes oder der Bhakti gehört. Wir haben gehört, dass es wichtig ist, den Samen des hingebungsvollen Dienstes zu bekommen, das heißt die Methoden und die Vorgänge, die Anweisung, und dass man dieses dann ins Herz hinein tut und dort ein Herzensgärtner wird, wenn man so will. Wobei man Acht geben muss vor dem wilden Elefanten, das heißt dem Misseverhalten gegenüber Gott geweihten und dem ganzen Unkraut, was noch so wächst, das heißt diesen ganzen unkrauthaften Wünschen, die wir aufgeführt hatten an die Tafel und die so manchen von euch mit einer Art Nachdenklichkeit ausgestattet hat. Jetzt werden wir darüber hören, was ist denn eigentlich Bhakti? Ich würde sehr gerne mit euch einen kleinen Brainstorm machen, um zu sehen, was ihr unter Bhakti, hingebungsvollen Dienst, versteht. Am liebsten würde ich hier, weil ich dieses als nächstes brauche. Wie macht man das? Dass man das einweichen kann, dass man das, diese Tafel zurückkriegt, also diese Seite zurückkriegt. Vielleicht merken. Und genau, ein kleines Eselsprung. Milch. Was würdet ihr so ein bisschen als Bhakti bezeichnen? Gandhupat.
Dienen. Motivloses Dienen.
Liebe.
Liebe. Hingabe. Schönheit. Das ist etwas sehr Schönes, ja.
Verehrung.
Vertrauen.
Demut.
Reinheit. Großartig. Was?
Die höchste Beziehung.
Die höchste Beziehung. Interessant, wenn man mit so einer Gruppe zusammen etwas versucht zu finden, kommt man doch auf unglaublich viele Ideen. Was hat man? Gibt es noch etwas?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit.
Ja.
Ich glaube, ihr arbeitet sehr gut. Wie fühlt sich das an, Bhakti? Ne? Man ist dankbar.
Freude.
Freude. Einer von euch heißt Joy. Der ideale Bhakti-Name. Ne?
Fürsorge.
Fürsorge. Mhm. Sehr schön. Fürsorge.
Die Ursache von Wissen um Lotus.
Ursache von Wissen und Loslösung, das hattest du gesagt. Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Unglaublich gut. Das hatten wir vorhin ein bisschen erarbeitet. Mhm.
Fröhlichkeit.
Fröhlichkeit. Ein sich öffnen. Krishna, ne? Madan Mohan Mohini, what is Bhakti?
Faith.
Faith. Was? Faith sagt. Das hatten wir schon. Vertrauen, ja, sehr gut.
Zufriedenheit.
Zufriedenheit. Kraft. Ja, vieles mehr. Wir machen mal aus Blatt, wir können aber noch mehr. Wir machen das noch ein paar Mal, das ist ein paar Denkübungen. Ja, gut. Jetzt müssen wir zu unserem Esatzort zurück. Hier. Die Definition, die Lord Chaitanya über Bhakti gibt, ist in diesem Shloka zu finden. Anya vilashitam shunyam jnana kama jana vritam anukulena krishnanu shilanam bhakti uttamam. Ich würde vorschlagen, dass wir ihn zusammen einmal chanten. Anya vilashitam shunyam jnana kama jana vritam anukulena krishnanu shilanam bhakti uttamam. Wenn sich erstklassiger, hingebungsvoller Dienst entwickelt, muss man von allen materiellen Wünschen, von Wissen, das man durch die monistische Philosophie erlangt hat, und von fruchtbringenden Handeln frei sein. Der Gottgeweihte muss Krishna unablässig in einer wohlgesinnten Haltung so dienen, wie es Krishna wünscht. In dieser Definition, die wir kurz analysieren wollen, geht es um zwei Dinge, um erstmal Svarupa Lakshana, das heißt natürlichen Merkmale, und dann Tatastha Lakshana, das sind so am Rande verlaufende Merkmale. Die natürlichen Merkmale, oder sagen wir mal, die erstrangigen Merkmale sind in der zweiten Zeile zu finden, die ich mit euch ganz kurz analysieren möchte. Im Sanskrit wäre das eine Zeile, und dies wäre die zweite Zeile. Dann müsste das sich hier sozusagen hindenken. Aber in der Umschrift macht man es oft so. Ich habe zum Beispiel hier, seht ihr? Das wäre der Sanskrit-Vers hier. Das sind nur zwei Verszeilen insgesamt. So, die erstrangigen Merkmale werden hier übersetzt: Der Gottgeweihte muss Krishna unablässig in einer wohlgesinnten Haltung so dienen, wie es Krishna wünscht. Das ist also die erste Bedeutung. Ich will das mal hier übersetzen. Anukulena heißt, das ist das erste Wort, in einer wohlgesonnenen Haltung. Wohlgesonnene Chidanand heißt so viel wie Bemühung. Bemühung. Krishna heißt für Krishna. Für Krishna. Und Anu heißt so viel wie unablässig, wenn ich mich richtig. Ja, dieses Anu hier. Anu heißt fortgesetzt. Und Bhakti Uttama ist das Wort, das heißt die höchste Stufe der Bhakti. Höchste Stufe der Bhakti. So, ich würde jetzt ganz kurz mit euch diese Wörter durchgehen, wie sie in Zang, die haben es nämlich in sich, wie wir gleich sehen werden. Zunächst einmal würde ich gerne dieses Wort Anu Chidanam nehmen. Seht, es geht über diese zwei Zeilen. Anu Chidanam, eine fortgesetzte Bemühung. So, es gibt, wenn man sich eine Bemühung anschaut, zwei Aspekte von einer Bemühung. Ich gehe mal hier mit dem. Das ist wichtig, dass man das versteht. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, was Bhakti ist. Übrigens, das ist so ein bisschen den Teil, den ich heute Morgen genommen habe. Der wird ein bisschen schwierig sein. Aber nur ein ganz klein bisschen. Das kann man leicht nachvollziehen. Anu Chidanam. Heißt also eine fortgesetzte Bemühung. Nur eine Bemühung hat zwei Aspekte. Die erste ist etwas, was man positiv tut. Positive Handlung. Das wäre zum Beispiel bei uns, Krishna zu dienen, Krishna zu lobpreisen, Krishna Gebete darzubringen, sich Krishna hinzugeben und so weiter. Diese positiven Tätigkeiten, die man für Krishna tut. Es ist interessant, wie das heißt, es wird genauso getan, wie man es für Krishna will. Zum Beispiel manchmal sagen Leute, oh, ich habe mir einen Fernseher gekauft, denn Krishna will, dass ich fernsehe. Das wäre nicht in dem Sinne Bhakti. Du willst Fernsehen. Für Krishna nützt es nichts, wenn du Fernsehen siehst. Oder ich habe einmal in einem Tempel einen Pujari gesehen, der hatte ein Transistorradio an und da hörte er die Cricket-Weltmeisterschaft. In Amerika, in Deutschland sind die Sportler, die Fußballer, die kriegen am meisten Lob. Nicht? Je nachdem, wie dick ihre Oberschenkel sind, von Muskulatur. In Indien sind es die Cricket-Spieler. Was das ist, wissen die meisten Deutschen nicht. Da Cricket weiß ich eigentlich auch gar nicht genau, was das ist. Polo ist was mit Pferden, nicht? Aber Cricket?
Ja, Ballspielen mit drei Stäben. Also das ist für unsere Begriffe ziemlich normal. Aber
ja.
Die finden schön. Ja. Einfach drei Stäben und gesteckt ist so eine Art Tor. Und dann muss der Ball dahin geschlagen werden.
Atscha. Ja. So, und der wollte das nicht unbedingt hören und hat beim Puja dieses Cricket-Spiel da. Ich dachte, ich habe ihn gefragt, du, warum hörst du das? Krishna will die Cricket-Weltmeisterschaft hören, hat er gesagt. Dabei war das nur so sein Fabel gerade. Mit Bällen und drei Stücken, dann irgendwie geht es da. So, man muss schon, diese Bemühung sollte für Krishna ausgeführt werden. Deswegen heißt es eigentlich Krishna Anushilanam. Nicht? Krishna Anushilanam. Da geht es um positive Handlung und dann zweitens um Dinge, die man vermeidet. Wie sagt man so viel, wie würde man sagen? Vermeidungen, oder? Verbote klingt so gemein. Ja. Einschränkungen.
Unterlassungen.
Dankeschön. Unterlassungen. Vielen herzlichen Dank. Die Unterlassungen. Bei uns wäre das im spirituellen Leben, wir würden kein Fleisch essen, keine Glücksspiele machen, keine unzulässigen sexuellen Beziehungen eingehen, wo wir einfach nur egoistisch genießen wollen, und schließlich keine Berauschung. Danke. Also eine Bemühung hat immer das, was man positiv macht und das, was man unterlässt als Folge. Wenn wir Bhakti definieren wollen als eine Bemühung, die für Krishna getan wird, Krishna Nushilana, dann geht es darum, dass wir bestimmte Dinge nicht tun und bestimmte Dinge tun. Gut. Als nächstes wird eine Bemühung auf zwei Ebenen ausgeführt. Und zwar heißt das Pavrityamak. Das sind eine aktive und auch äußere Bemühung. Man tut etwas mit dem physischen Körper und mit den Worten. Körper und Worte. Und dann ist es das sogenannte Nivrityamak. Das ist die Kontemplation. Bhakti kann etwas sein, was nur in der Meditation ausgeübt wird. Im Nektar der Hingabe finden wir und da geht es eben um den Geist. Die Bemühung, die getan werden soll, des Krishna Nushiranam, wird also mit dem Körper und den Worten ausgeführt und auch mit dem Geist. Das ist das zweite, was wir uns bemerken über diese Bemühung ins Bewusstsein tun. So, das ist sehr schön, denn zum Beispiel, einmal hatte in einem Brahmana gehört, dass er einfach dadurch, dass er über Krishna meditiert, Krishna verehren würde. So ging er jeden Tag zu dem Godavari-Fluss in Meditation und setzte sich dorthin, um zu meditieren. Das erste, worüber er meditierte, war, loszuziehen und von vier heiligen Flüssen Wasser zu besorgen. Dies Wasser nahm er und ging in seinen in der Kontemplation errichteten Tempel hinein, der aufs Marmor gebaut war, und übergoss dann die Bildgestalt mit lauwarmen heiligen Wasser. Da war völlig in Ekstase. Dann zog er die Detis mit wunderschönen Stoffen an. Dann, wie es Nishinananda macht, was ein Karuna Nishinananda, nur in der Meditation, weil er war arm. Er hatte keinen Tempel und keine Kleidung. Und dann ging er in eine fantastische, marmorgetafelte Küche hinein und kochte da in goldenen Töpfen erlesene Gerichte für Krishna. Brachte das dann nochmal hin, wo die Detis, wo die Bildgestalten des Herrn, und opferte es mit Mantren und danach aß er es als Prasadam. Nun, alles in der Meditation. Nur eines Tages kochte er Sweetreis. Und Sweetreis sollte eigentlich kühl serviert werden. In Goloka Dham haben wir so einen kleinen Fluss, der hinter der zweiten Küche herläuft. Und da haben die Devotees mit Stein einen kleinen Wall gemacht im Fluss, sodass sich das Wasser aufstaut. Und in diesem kühlen Wasser tun sie die große Tonne mit Sweetreis hinein, dass sie kühlt. Wer das weiß, wird niemals hungrig sein. Da rangehen und sich das kocht holen. Ich habe schon mal die Kinder gesehen, wie sie dann weggelaufen sind. Zwiebreis sollte kühl gereicht werden. Das wissen kultivierte Menschen. So, und der Brahmana hatte also diesen Zwiebreis und wollte sehen, wie kühl es war. Und ging also in der Meditation mit dem Finger in den Zwiebreis und wachte dann auf aus der Meditation Er musste seinen Finger erstmal schütteln. Und pusten wie ein Pustekönig. Währenddessen ereignete sich in der spirituellen Welt Folgendes. Lakshmi schaute auf den Herrn ihres Herzens Narayan und fragte, warum lächelst du denn? Sein Geheimnis, sagte Narayan. Er hatte das gesehen und er musste so lachen. Und er schickte dann sein Flugzeug, sein spirituelles Raumschiff, könnte man sagen, auf die Erde und lud den Brahmana ein, dort Platz zu nehmen und in die spirituelle Welt zurückzugehen. Damit zeigte er, dass die Meditation, die Kontemplation, tatsächlich eine für Krishna akzeptierbare Art der Bhakti ist, des hingebungsvollen Dienst. Ob man es mit Worten oder Körper macht, das ist etwas aus Materie, oder ob man es mit dem materiellen Geist macht, der aus Materie besteht. Krishna nimmt es an als gleichwertig. Ich würde euch das empfehlen, wenn ihr manchmal vielleicht kränklich im Bett da liegt und nicht mit Körper und auch mit Worten nichts machen könnt, weil keiner da ist, euch zuzuhören. oder weil ihr so viel Schleim in der Kehle habt, die man gründlich massieren müsst, damit sie wieder funktioniert. Geht im Geist und macht eure Tätigkeit im Geist. Das kann unglaublich machtvoll sein. Und Krishna akzeptiert das eben als gleichberechtigt an. Deswegen hat er dem Brahmana das gezeigt und dass er seinen Finger ein bisschen verbrannt hat. Also nicht schlimm, gerade ein bisschen angesengelt. Also, Bhakti hat also eine äußere, dass man sich äußerlich bemüht, etwas zu tun und dass man mit dem Geist beschäftigt ist. Im Krishna-Bewusstsein ist es eigentlich, wird gesagt, ist es noch wichtiger, den Geist zu beschäftigen, als den physischen Körper. Man könnte nämlich einfach sonst eine Maschine hinstellen in die Küche, die da kocht. Gibt es ja gute Küchenmaschinen, die rühren um und so weiter. Nicht? Aber die führt keine Bhakti aus, weil der Geist nicht dabei ist. Der Geist ist die Grundlage für Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst. Weil der Geist das Zentrum von allen Sinnen ist, von den Körpern und den Worten. Zuerst musst du nachdenken, bevor du sprichst. Zuerst musst du nachdenken, bevor du handelst. Aber normalerweise tun wir sehr oft Tätigkeiten und Worte aus, die wir lange getan haben und die wir immer wieder tun, mit einer Art blinden, geistlosen Routine. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut bei Bhakti. Nicht in Indien sieht man es sehr oft. Da liegt so der Bauer auf dem Karren und der Ochse, Wasserbüffel, trampelt davor, ist auch im Schlaf. Aber er ist so lange den Weg schon längst gegangen, dass er einfach diesen Weg längst geht, ohne nachzudenken. So sollte man nicht Bhakti ausüben. Das wäre nicht richtig. Dies ist richtiger als der Körper und der Geist. Als die Körper und die Worte. Das heißt nun natürlich nicht, dass jemand, der Bhakti ausübt, nicht aktiv wird mit dem Körper und mit den Worten. Nicht? Man sollte, wenn man immer bei Krishna ist in Gedanken, dann wird sich das schon zeigen, dass man etwas für ihn tun möchte. Nur an dieser Stelle kommt tun die Acharyas einen schweren Zweifel besprechen. Einen ganz schweren Zweifel. Der Zweifel ist, Körper und Worte und auch Geist sind materiell, Bhakti ist aber spirituell. Wie soll ich jemals hoffen, mit dem Körper und den Worten und eine Bemühung damit, Körper, Worte und Geist, etwas Spirituelles zu tun? Habt ihr euch auch schon so mal was gefragt? Diese Frage gestellt? Nein? Manchmal schon. Du hast ja manchmal dieses Zweifel gehabt in der Demut. Wie äußert sich hier bei dir der Zweifel?
Ja, eben wenn ich sehe, dass ich habe bestimmte Tätigkeiten, die ich jeden Tag tun und wie das jemand wird, ja, das ist einfach mein Problem, dass der Geist halt abgelenkt ist.
Ja.
Die Tätigkeit selber vielleicht noch nicht so
spürt. Ja. Die Schrift Rupa Goswami erklärt es so, dass diese Bemühung Krishna Nushilanam Krishna Nushilanam. Sicherlich besuchen wir Worte, benutzen wir den Körper und bemühen uns, aber sagt es sehr schön. Das Ergebnis dabei ist, dass Krishna, der zufriedengestellt ist mit jemandem, der seinen Körper und Geist beschäftigt, erscheint. Und das Beispiel, was er gibt, ist das Beispiel eines Yajnas, eines Feueropfers. Wir werden hier am Freitag ein Feueropfer haben, wenn alles klappt, wo der Pujari verschiedene Bestandteile zusammenbringt. Holz, manchmal auch Kuhfladen, die sehr, ein sehr gutes Feuer geben. So die Reis und Butterfett und so weiter. Das sind alles materielle Teile. Aber weil er sie so kombiniert, dass daraus ein Feuer entsteht, werden auch diese besser so, dass Vishnu im Feuer erscheint, da werden diese Dinge spirituell. Der Pujari zum Beispiel nimmt in das Feuer, was erscheint, und spricht Mantren und gibt dem Feuer verschiedene Sinne. Augen, Hände, ein Mund, damit er die Opfergaben annehmen kann. Nicht so? Wird also diese Materialien, die da herangeschafft werden, Feuer, Ghee, nicht Feuer, Holz, Ghee und alles Mögliche, dazu dienlich, ein Feuer zu manifestieren, was Vishnu ist. So ist es auch, wenn jemand sich bemüht, einfach mit diesen materiellen Bestandteilen, die er herbeibringt, sein Körper und seine Bemühung, ne, dass plötzlich Krishna zufrieden wird und dann erscheint in der ganzen Sache. Bhakti ist immer etwas, wo man ermächtigt wird, wo die spirituelle Energie dann zu so einem Devoti, der sich so bemüht, heruntersteigt, genauso wie in einem Feuerjagd, plötzlich das Feuer, eine andere Energie, eine andere Kraft, einfach so daran gebracht wird und das Ganze in Flammen setzt. Hare Krishna. Es ist ein bisschen verständlich. Ich merke, während ich spreche, dass eure Verdauung, dass euer Blut in die Verdauungstrakte absenkt, sinkt. Ich werde jetzt ein bisschen das Feuer öffnen. Der Sauerstoff, bitte komm rein und tu meine vielen Seminarteilnehmer ein bisschen auffrischen. Die brauchen es. Hare Krishna. So. Nun gibt es in diesem Wort noch ein, in dieser Definition von Bhakti noch ein ganz, ganz wichtiges Wort. Anukulya. Anukula. Ja. Das heißt wohlgesonnen. Wenn man Krishna versucht, wenn man eine Bemühung zu Krishna macht, für Krishna macht und ihn damit zufriedenstellt, muss man unbedingt das in einer wohlgesonnenen Haltung machen. Es wird berichtet, dass Kamsa viele Dämonen zu Krishna schickte und dass Krishna gerne mit den Dämonen rang und sie manchmal meilenweit weg war. Einmal schickte Krishna, schickte Kamsa den Aristasura, den Keshi-Dämon, einen mystischen Yogi, der die Form eines gewaltigen Pferdes annahm. Er dachte sich, Krishna hat schon so viele meiner Dämonenvorgänger getötet, aber er wird wahrscheinlich keine Pferde töten, denn Tiere sind etwas Unschuldiges. Und so nahm er die Form eines dämonischen Pferdes an, sehr hoch, höher als die Veda-Akademie war dieses Pferd. Und es galoppierte auf Krishna zu. Krishna nahm es mit großer Freude an, komm ruhig näher, und stieß ihm dann die Hand, oder den Faust in den Maul, die wurde glühend wie Eisen, und wie glühendes Eisen, und erweiterte sich, woraufhin der Dämon erstickte. Und Krishna nahm dann einfach seine Hand und warf den Dämon 25 Kilometer weiter nach Mathura, wo er im Innenhof von Kamsa landete. Krach, Spatter! Und Kamsa somit ein Signal bekam, er solle nicht immer versuchen, Krishna zu töten. Es würde sich nicht lohnen. Kamsa brach zusammen, sagte, mein bester Freund, auf diese Weise zugerichtet. Jetzt muss ich, glaube ich, persönlich aktiv werden und Krishna angreifen. Und Krishna genoss das. Es war Service. Krishna freute sich unglaublich. Die meisten von euch sind nicht so, sind keine Kämpfer. Ich war vorher, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, unter anderem auch für kurze Zeit Jugendringer. Nicht? Und es hatte mich eine, das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich habe sehr gerne gerungen. Nicht? Gadara hat das auch an sich. Er soll unglaublich, wir haben uns noch nicht gemessen. Aber du hast auch eine Zeit lang gerne gerungen, habe ich gehört. Das
war schon ein paar
Jährchen zurück. Aber das hat eine bestimmte, wer das, man kann sich das nicht vorstellen. Gadara, der Ingeborg schaut bestimmt erstaunt, aber Gadara, der junge Intellektuelle, hat gerne und gut gerungen. Er kannte so Tricks wie Beine wegziehen und so. da ist ein bestimmter Reiz drin im Ringen, den man wahrscheinlich nicht kennt, wenn man das noch nicht erfahren hat.
Geboxt,
ja?
Und
was?
Judo.
Judo, oh ja. Nicht, da, jetzt kommen diese Sachen alle raus. Was hast du denn gemacht, Lydia, denn dafür?
Leider nicht, Gott kann bald aufmachen.
Also, da ist ein bestimmter Reiz drin. So, Krishna genießt es auch. Er hat als der ursprüngliche Genießer all diese Aspekte in sich und geliebt es zu ringen. Aber, und somit bringen ihm die Dämonen große Freude. Mutter Yashoda auf der anderen Seite wird berichtet, hat Krishna einmal überhaupt keine Freude gemacht. Und zwar hatte sie gerade Krishna genährt mit ihrer Brustmilch, gestillt, und sah, wie in der Ferne ein Topf überlief, den sie auf dem Feuer hatte und der also kochte. Sie sagte sich, jetzt muss ich Krishna beiseite legen. Sie legte Krishna beiseite und ging zu dem Topf, um ihn umzurühren. Denn in ihrem Geist dachte sie sich, diese Milch wird benutzt, um Krishna zufriedenzustellen. Sie darf jetzt nicht überlaufen. Diese Milch war nämlich von Kühen gemolken. Diese Kühe wurden mit besonderen Kräutern gespeist. Mutter Yashoda hatte 10 Diener, die in den Laden herumliefen, um ganz besonders heilkräftige Kräuter zu pflücken. Und diese Kräuter wurden diesen Kühen gegeben, die schwarz waren. Und die produzierten dann eine super Kräutermilch damit, die jetzt gekocht wurde, um dann weiterverarbeitet zu werden. Mutter Yashoda dachte sich, das geht nicht, und legte Krishna ab. Krishna war jedoch so unzufrieden mit ihr. Meine Mutter denkt, die Milch ist wichtiger, und ging los, holte einen Knüppel, ging in die Buttervorräte hoch, die Mutter Yashoda angebaut hatte, und schlug mit dem Knüppel gegen die Töpfe, dass die Butter rausging. Dann aß er es mit falschen Tränen, weil er sich das so zu Herzen genommen hatte, dass seine Mutter ihn abgelegt hatte, und verfütterte den Rest an die Affen von Vrindavan und nahm dann die Flucht, ergriff die Flucht. So, als Mutter Yashoda den Topf besorgt hatte, ging sie, um für Krishna zu sorgen, sah aber zuerst nichts, und dann in der Ferne gelbe Butterspuren. Krishna war nämlich, als er fluchtartig Reis ausgenommen hatte, hatte er die Butterspuren zurückgelassen und wusste er, aha. Und dann sah sie die zertrümmerten Tontöpfe, in denen die Butter aufgewahrt war, und wusste, das war mein kleiner Gopal. Und hier sind die Spuren, die werde ich jetzt folgen und dann werde ich Krishna finden. So, die Frage, die sich stellt, ist, Mutter Yashoda hatte auch rein äußerlich betrachtet Krishna nicht zufriedengestellt. Während Kamsa und die Dämonen Krishna zufriedengestellt waren, wer hat jetzt Bhakti ausgeübt? Kamsa hat ja nach der Definition, ohne dieses Wort, eine Bemühung für Krishna gemacht, mit Körper, Geist und Worten, hatte gerungen mit Krishna. Das ist eine ganz intensive Aktivität, das Ringen. Da ist man mit allen Dingen beschäftigt, auch mit den Worten. Ich schaffe dich, ich lege dich auf das Kreuz, nicht? Und mit dem Geist auch, man denkt sich eine Strategie aus. Und der Körper schwitzt und entwickelt große Muskeln, wenn man den anderen auf die aufs Rückgrat hieft und so weiter. Das war für Krishna. So, was würdet ihr zu dieser Frage sagen? Wer hat Kamsa Bhakti ausgeübt und Mutter Yashoda nicht? So einfach, dass ich das fast. Wahrscheinlich gar keiner drauf kommen.
Wenn es jemand so rausgeht, aber es gibt welche, die gedacht haben, die sind in der Erinnerung
Meister. Dann hatte eine wohlgesonnene Haltung, Kamsa dagegen nicht. So, jetzt kommt die zweite Definition von Bhakti. Das war die erstrangige Definition. Und jetzt kommt die, wo es um die natürlichen Charakteristiken ging. Und jetzt geht es um die zweitrangigen Charakteristiken. Nämlich das Wort Anyavilasita Shunyam. Abhilas heißt Wünsche. Shunyam heißt frei von. Frei von. Anya heißt andere. Man soll frei sein von anderen Wünschen, heißt es. Das Sanskrit-Wort, was hier gebraucht wird, ist jedoch Abhilasita. Ita heißt so viel wie Desireness. Das Wünsche, ich würde es lieber, ich mache es mal in Deutsch, das wird sonst zu schwierig. Den Motiv heißt es eigentlich. Anyavilashita heißt den Wunsch, Motiv. Ita heißt so viel wie Wunschheit. Das ist Wunschheit. Nicht nur Wünsche, sondern die Natur oder die Art zu wünschen, die Neigung zu wünschen. Und damit ist dann das Motiv gemeint. Man sollte kein anderes Motiv haben, als Krishna zufriedenzustellen. Es soll frei von anderen Motiven zu sein. Hier werden die noch definiert. Dhyana heißt den Wunsch nach eigener Befreiung. Manchmal im Krishna-Bewusstsein sind die Leute, wenn man die Devotees fragt, warum bist du zum Krishna-Bewusstsein gekommen, dann sagen sie, ach, das materielle Leben war so leidvoll. Ich wollte dem einfach entgehen. Das ist, da geht es eigentlich nicht um Krishna, sondern da geht es um dich. Du willst ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen freuen. Jana heißt also der Wunsch nach Befreiung, davon sollte man frei sein. Und Karma heißt der Wunsch nach materieller Sinnbefriedigung. Bhakti ist etwas, was frei davon ist. Eine Ladung von Büchern aus der Veda-Akademie immer mitnehmen und verkaufen. So, die Frage, die gestellt wird, ist, wie ist es, wenn ein Devotee manchmal angegriffen wird oder krank wird und sich dann an Krishna wendet und sagt, mein lieber Krishna, bitte beschütze mich vor dem großen Leid dieses Angriffes. Ich habe ihn in einer schwierigen Situation macht der Devotee ausrufen, hey Bhagavan, ich bin dein Devotee, bitte beschütze mich vor dieser Gefahr. Obwohl das ein Wunsch ist, der nichts mit Krishna zu tun hat, sondern mit einem selber, man will seine Haut retten, ist doch kein Hindernis für Bhakti, wird gesagt. Denn das Motiv ist immer noch Krishna zufriedenzustellen, das Ita, das Motiv, während die Wünsche vielleicht ganz kurz mal auf das eigene, die eigene Haut gerichtet sein muss. Das ist deswegen dann auch in diesem Ita, was dem Motiv zu wünschen ausmacht, gibt es sehr viel Trost. Auch wenn man nicht immer auf der vollkommenen Ebene sein mag im Bhakti, auch wenn man sich vielleicht mal ein Hemd wünscht oder eine Uhr so weiter. Wenn das Motiv doch immer noch ist, Krishna letztendlich zufriedenzustellen, wird es noch als Bhakti anerkannt. Selbst mit anderen Worten, wenn jemand nicht vollkommen ist, aber das Motiv hat, das vollkommene Motiv hat, Krishna zufriedenzustellen, ist es Bhakti. Und diese Tatsache kommt sehr gut heraus. Nein. Wenn ein Devotee Fehler macht und versagt vielleicht, aber einfach dieses Motiv hat, kein anderes Motiv, nicht reich werden will, nicht befreit werden will vom Material, sondern einfach nur Krishna, ich will dich irgendwie zufriedenstellen, ich bin doch der Devotee, dann wird er von Krishna akzeptiert und er wird nicht zu Fall kommen. Hare Krishna. Wie findet ihr das? Wir haben also zwei, sage ich noch einmal zusammen, ja, dürfte ich jetzt vielleicht jemanden bitten, einen Intelligenten von euch, zu versuchen, diesen Vers zu erklären und zu uns zu sagen, was Bhakti ist. Worauf kommt es drauf an? Danach können wir eine Pause machen. Noch besser, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause und ihr könnt dann eine kleine Denkaufgabe. Vielleicht hat jemand in der Pause Lust. Oh, Pause, da muss man pausieren, das ist keine Pause. Wir machen eine längere Pause. Wir machen 15 Minuten normale Pause und 5 Minuten schreiben wir. Schreibt bitte, was ihr unter Bhakti versteht. Ich möchte Definition von Bhakti hören. Die müsst ihr aufschreiben. Ja, könnt ihr das machen? Gut, dann würde ich jetzt sagen, treffen wir uns wieder um 12:30. Danach wird es leicht werden, keine Angst. Ich habe schon gemerkt, viele spreche ich nicht direkt damit an. Aber es ist wichtig, wir müssen diese Definition einmal durchgenommen haben.
Das gewünschte Ergebnis bringt. Diese Union wird unablässig in einer wohlgesinnten Haltung voller Freude, Demut und Liebe mit Vertrauen ausgeführt.
Sehr schön. Sehr schön. Das ist dein Ziel, da hinzukommen?
Ja.
Sehr gut. Ja, Inge Borch, du hattest.
Reife Wünsche für sich selbst, voll von positiven Wünschen für Krishna, ob in geistiger oder körperlicher Form dadurch macht, in denen bemühen, Krishna zu erfreuen und ihn zufriedenzustellen. In anderen Menschen das Bedürfnis, über Krishna informiert zu werden, zu erwecken, das ist für mich frei. Und auch unser Unterbewusstsein kann nicht zwischen dem, was wir denken oder körperlich ausführen, unterscheiden. Ebenso kann es nicht unterscheiden zwischen jedem Original einer Abbildung davon oder dem Symbol der Abbildung. Somit ist jeder Gedanke einer Tat ebenwürdig.
Was? Somit ist jeder Gedanke, kannst du...
einer Tat ebenwürdig.
Einer Tat ebenwürdig, sehr gut. Das hast du noch dazu noch mitgenommen. Sehr schön. Schön. Eine Wissenschaftlerin. Schön. Hat jemand noch eine besonders schöne Definition, die er vorlesen oder die sie vorlesen möchte? Nicht gegeneinander, dürfen wir deine hören?
Sie ist dann besonders schön. Also Bhakti ist eine fortwährende Bemühung, in einer wohlmeinenden Haltung für Krishna und die höchste Stufe der Bhakti Prema zu erreichen. Dies beinhaltet das Fördern von materiellen Wünschen und anderen Motiven, beziehungsweise selbstzentrierte Wünsche. Wünsche wie Befreiung materieller Besitz und zum eigenen.
Schön. Ich sehe noch einige von euch basteln noch an einer Definition. Christoph, hast du eine Definition, die du vorlesen möchtest?
Nee, eigentlich nicht.
Gut.
Das, was Krishna und seine Gelehrten zusammenhält.
Zusammenhält, ja. Ja. Gut. Ich fand bei einer Definition sehr nice die ständige Bemühung für Krishna in einer wohlgesonnenen Haltung mit Körper, Geist und Worten, wo man bestimmte Dinge nicht tut und bestimmte Dinge doch tut. All das ist Bhakti. Ich glaube, wenn ihr das nochmal analysieren wollt für euch, lest bitte im Madhya Lila Kapitel 19, Text 167 und 168. Nun, ja, 167 und 168. Nun gehen die Lehren von Lord Chaitanya weiter. Es werden noch eine andere Definition für Bhakti gegeben. Und zwar Bhakti, hingebungsvoller Dienst, bedeutet sämtliche Sinne im Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes, des Herrn aller Sinne, zu beschäftigen. Wenn die spirituelle Seele dem höchsten Dienst darbringt, ergeben sich daraus zwei Nebenwirkungen. Das ist jetzt wichtig für die, die Notizen nehmen. Die Nebenwirkung von Bhakti, die sich ergeben, nachdem wir in gewisser Weise, I'm very sorry, man wird von allen materiellen Bezeichnungen befreit, das ist jetzt weg, das heißt, das falsche Ego geht weg, falsches Ego löst sich auf. Und die zweite ist, die Sinne werden gereinigt. Eine Läuterung findet statt. Wenn ein Mensch, der ständig beschäftigt ist, im Dienste für Krishna, verliert langsam sein falsches Ego und er kriegt eine sehr geläuterte Existenz, die ihn die ihn ausmachen. Lord Chaitanya fährt dann fort mit seinen Unterweisungen. Ich will mal hier, indem er sagt, der Wunsch, die materielle Welt zu genießen, er sagt also, dass es nicht so einfach ist, auf diese Stufe der Bhakti zu kommen. Der Wunsch, die materielle Welt zu genießen und der Wunsch, aus der materiellen Welt befreit zu werden, werden als zwei Hexen angesehen, die uns wie Geister quälen. Wie kann man transzendentale Glückseligkeit empfinden, solange diese Hexen im Herzen bleiben? Solange sie im Herzen verbleiben, ist es unmöglich, sich an der transzendentalen Glückseligkeit hingebungsvollen Dienstes zu erfreuen. Es gibt also zwei Hindernisse, über die man sich bewusst werden soll, wenn man hingebungsvollen Dienst beschäftigen will. Das ist erstens
der Wunsch, die materielle Welt zu genießen, und von der Macht einfach nur befreit zu werden und in den Zustand des Brahmans zu gehen. Befreiung kann man dazu sagen. Wo man sich einfach auflöst und so weiter. Die Schriften sprechen davon, wenn jemand krank ist, wünscht er sich manchmal einfach nur aufzuhören zu sein. Ich möchte am liebsten aufhören zu sein. So ist es auch mit diesem Wunsch nach Befreiung. Man will aufhören, als eine Identität, in einer Identität weiterzumachen. Und meine Schrift ist ja nun wirklich sehr, für einen Psychologen wäre das ja, sind gar keine Buchstaben mehr, sondern Gesichter. Es ist interessant, dass diese beiden Dinge eigentlich nicht zu einem gehören, sondern als eine Art Hexen betrachtet werden. Geister, die einen Fremdeinfluss über einen ausüben. Es ist interessant, diese Definition zu hören, nicht? Der Wunsch, materiell glücklich zu sein, hat nichts mit dir selber zu tun. Du bist eine ewige, spirituelle Seele. Ich weiß nicht, ob ihr es schon einmal erlebt habt, in Mayapur haben wir das, auch, da haben wir eine Schule. Und da gab es in einem Jahr einen Schüler, wurde plötzlich in der Nacht fremdbesetzt von einem Geist. Schüttelte, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Den nächsten, den ich sehe, erbürge ich. Nicht? Und er redete all so komische Sachen und sagte, das ist doch eine Süßigkeit, dann geht alles vorbei. Aber er redete weiter, bis wir tatsächlich so einen Exorzisten holen mussten. Aber keinen von diesen schlimmen westlichen, so einen indischen alten Opa. Yes, Pishacha, ein Ghost, ganz einfach. Setzt ihn hin und dann hat er angefangen zu chanten. Und dann hat er an irgendeiner Phase aus einer Schüssel ein bisschen trockenen Reis genommen und den damit aufgeworfen. Und als der angeworfen und als die Reiskörner seinen Körper berührt hatten und abfielen, war der Geist raus. Und wir haben ihn gefragt, den Opa, was hast du gemacht? Er sagt, Mantra, Mantra. Und der Geist ist dann in die Reiskörner rein. Und als sie runterfallen, no problem, any longer. So hat er das erklärt und es hat anscheinend funktioniert. Nicht? So ist es mit diesen, wie soll ich mich ausdrücken, mit diesen Geistern, die ergreifen von einem Besitz, und wenn sie dann Besitz von einem ergriffen haben, denkt man, man hätte eigene Wünsche, aber es sind nur die Wünsche dieser Geister. So ist es im materiellen Leben. Wir denken, wir hätten eigene Wünsche, dass wir jetzt mal nach Hawaii reisen sollen. Oder zum Adriatischen Ozean und da braun werden wollen. Einen schönen Turn und so weiter. Aber das sind alles sind Fremdeinflüsse. Die Geister der nach materieller Freude wünschen, die materielle Welt zu genießen und nach Befreiung.
Kann ich kurz was sagen?
Bitte.
Sollte man nicht den Ausdruck Hexen in diesem Zusammenhang gebrauchen?
Geister vielleicht.
Die ist genug angetan worden in der Geschichte. Also das passt da nicht.
Wie bitte?
Das Wort Hexen.
Hexen machst du nicht so gerne?
Nö, weil das hat eine ganz andere Bedeutung.
Das Sanskrit-Wort ist Pisachi. Da werden so alle möglichen Geister mit gemeint. Hexen, ich weiß, viele Frauen in unserer westlichen Zivilisation wollen gerne Hexen sein, weil die Hexen damals sehr alternativ gedacht hatten.
Die Gedüse, die weisen Frauen.
Ja, ich weiß. Ich weiß, wir haben. Deswegen habe ich auch automatisch, ich bin mir darüber bewusst,
Ziehe mit den Hexen, gibt es ein tolles Buch anscheinend drüber. Das sind ganz, ganz nette Personen, die sind gar nicht weiter schlimm, die werden nur so genannt. Ja, also es geht um Geister. Genau wie einer, der von einem Geist besessen ist, so allerlei Unfug redet, so tut auch jemand, der von den Geistern der materiellen Wünsche und der materiellen Befreiung definiert ist. Das sind fremde Elemente. Sie sind nicht wirklich du selber. Gut. Dann wollen wir mal weitergehen. Ja, jetzt kommen wir zum Ende dieses 19. Kapitels, wo es jetzt sehr interessant wird. Ich glaube, dass ich das noch vor der Mittagspause zu Ende bringe. Dann werden wir in einer... Nun, wer jetzt Bhakti ausübt, entwickelt allmählich Liebe zu Krishna. Es gibt jetzt verschiedene Stufen der Bhakti. Zunächst einmal die Stufe, die als Sadhan Bhakti bezeichnet wird. Sadhan Bhakti. Sadhan heißt, dass man bestimmte Dinge ausübt, bestimmte Dinge tut in der Bhakti. Und da gibt es das, sagen wir mal, Weiden-Bhakti. Oh, ich müsste das hier nochmal schreiben, das ist zu Sadhana Bhakti. Da gibt es zunächst einmal Vaidhi Bhakti. Jetzt geht es besser hin mit dem Platz. Vaidhi Bhakti. Das ist, dass man Dinge nach Regeln und Regulierungen ausübt. Stehe morgens auf, gehe zum Mangal Aratik und lese in den Schriften, sonst bist du in Maya. Mit Illusion. Und dann gibt es die nächste Stufe, Raga Nuga. Raganuga Bhakti. Das heißt spontaner, hingebungsvoller Dienst. Dass man spontan aufspringt. Dass man nicht aus Furcht die Schriften liest. Ich muss sie lesen, sonst werde ich in Maya, in Illusion sein. So, wenn man diesen hingebungsvollen Dienst ausführt, entwickelt man schließlich die Stufe der Bhava Bhakti. Auf dieser Stufe der Bhava Bhakti erscheint Krishna dem Devoti und dann als letztes entwickelt man die Stufe der Prema Bhakti. Prema Bhakti heißt, dass man voll mit der Liebe zu Krishna ausgestattet ist. Nun, von dieser Prema Bhakti gibt es dann verschiedene Steigerungen. Die Liebe steigert sich total intensiv. Ich will die mal im Text euch vorlesen. Durch das regelmäßige Ausführen von hingebungsvollen Dienst entwickelt man allmählich Zuneigung zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Nicht? Das ist die Stufe der Bhava Bhakti. Wenn man das nach Regeln und Regulierungen ausübt, entwickeln sich Bhava im Herzen. Und dann, wenn sich diese Zuneigung verstärkt, wird sie zur Liebe zu Gott. Es heißt, dass hingebungsvolles Dienen oder sagen wir mal Bhakti im Herzen eines jeden enthalten ist. Und durch das Chanten der heiligen Namen erweckt man sein ursprüngliches Krishna-Bewusstsein, was im Herzen da ist. Also ihr könntet es so sagen, Sadhana Bhakti ist so, wie wenn man einem Kind, was in sich schon die Möglichkeit hat zu gehen, Gehübungen gibt. Und nach einer gewissen Zeit läuft das Kind dann selbstständig um den Tisch herum. So ist es mit dem, was da passiert ist, dass durch regelmäßige Übungen, die man jemandem gibt, das inhärente Wesen zum Vorschein kommt. Deswegen machen wir dieses Sadhana-Bhakti, die dass wir regelmäßig aufstehen, chanten, auch manchmal, wenn wir uns überhaupt nicht danach fühlen. Regelmäßig lesen, die Speise dem Herrn darbringen und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise entwickelt sich dann langsam das inhärente Bhava, das heißt der Geschmack der Liebe zu Gott, den wir im Herzen tragen, und dann tiefe Zuneigung. Von dieser Prema Bhakti, geht es dann weiter, bis es total sweet und intensiv wird. Ich werde darüber später noch ein bisschen sprechen. Lord Chaitanya spricht hier in den Unterweisungen zu Rupa Goswami nur ganz kurz davon, weil es so ist, dass wir in dem physischen Körper eigentlich gar nicht richtig Prema Bhakti erfahren können. Das ist zu stark. Es ist zu kondensiert, diese Sache. Wir können nur ein bisschen den physischen Körper vom Bhava Bhakti erfahren. Aber die ganz tiefe Liebe zu Krishna, die werden wir nur in unserem spirituellen Körper erfahren. Ich will euch mal vorlesen, wie sich diese Prema Bhakti noch intensiviert. Die allmähliche Entwicklung der Liebe lässt sich mit verschiedenen Stufen bei der Zuckerherstellung vergleichen. In Indien hat man das manchmal. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern, vor 10 Jahren war ich mit einer Reisegruppe durch Indien und wir gingen dann dorthin, wo dieses Zuckerrohr her, wo Zucker gewonnen wurde. Was machen die da? Die tun einfach diese Stäbe des Zuckerrohres in so Pfannen kochen und dann gibt es da eine dickflüssige Zuckerlösung. Und dann wird es noch mehr gekocht und bis es schließlich irgendwann mal ganz dick wird, dann tut man ein Zuckerkorn rein, der kristallisiert die ganze Sache sich. So auf der einen Stufe, wo es diese Zuckerlösung gibt, bevor die Sirup kam, da kam eine Mataji mit ihrem Becher. Vergiss das nie. Und hat sich aus diesem langsam erkühlenden Zuckerrohrsaft so einen Becher geholt und den getrunken. Sie wurde so begeistert von dem super Geschmack, dass sie also nochmal nachholte und schon ganz berauscht war. Ich sage, sei vorsichtig, da kriegst du Schwindelgefühl, das ist so sweet. Nein, das schaffen wir schon. Ich bin ja kein Anfänger. Und dann hat sie nochmal, und danach wurde sie so schwindelig. Dann ist sie in diese Krisenkübel von Zucker und Saft reingegangen, wie eine Wespe. Und sie hat gesagt, so geht es einer Wespe. Ach, jetzt rede nicht, hilf mir hier raus. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Schöne Erinnerung, also schön, dass es mir nicht so gegangen ist. Wir haben sie ja dann aber gerne natürlich geholfen. So, die erste Stufe ist der Same des Zuckerrohrs. Nicht? Zuckerrohr hat erstmal den Samen. Das ist wie die Prema Bhakti. Dann geht es weiter. Dann folgt das Zuckerrohr aus dem Samen. Und dann der Saft, der aus dem Zuckerrohr gewonnen wird. Wenn dieser Saft gekocht wird, bildet er eine flüssige Melasse. Dann dickflüssige Melasse, dann Zucker, dann Kristallzucker, dann Candyszucker und schließlich Bonbons. Prabhupada sagt dazu, Anhaftung an Krishna nimmt niemals ab. Es wird also immer mehr. Während man verschiedene Entwicklungsstufen erreicht, steigert sie sich mehr und mehr. All diese Stufen zusammengenommen werden Sthayibhava oder ununterbrochenes Fortbestehen genannt. Die 9 Arten hingebungsvollen Dienstes sind, und dann nennt er sie, was es für 9 Arten des hingebungsvollen Dienstes gibt. Wenn ununterbrochene Liebe zu Gott mit den Vorgängen hingebungsvollen Dienstes vermischt wird, heißt es Vibhava, Anubhava, Sattvika und Vyabhichari. Der Gottgeweihte genießt also vielfältige Formen transzendentaler Glückseligkeit. Srila Bhaktivinoda Thakur erklärt in seinem Kommentar, dass sich da 13 Gruppen der Liebe, und, also der Tätigkeiten, die man tut, wenn man ekstatische Liebe hat, und, feststellen lassen. Man tanzt. Ein Mensch in ekstatischer Liebe tanzt gerne. Er wälzt sich am Boden. Er singt. Er schreit. Ein göttliches Schreien. Haribol! Er springt. Er gibt laute Geräusche von sich. Er geht. Aus Liebe kann man auch gehen. Schwer atmen, sich nicht um die Meinung der Öffentlichkeit kümmern, lautes Gelächter, Rastlosigkeit, Schluck auf. Dies sind die Symptome von Anubhava. Ihr merkt also an diesen Symptomen, dass hier der starke Strom der Liebe in einen Menschen hineingeht und ihn so erhebt, dass er sämtliche Konventionen hinter sich lässt. Das wird. Seid ihr an diesen Themen interessiert oder ist es schon zu viel? Ja? Gut. Dann will ich euch gerne. Dann will ich nicht zurückhalten. Also, was ich euch jetzt erklären möchte, ist, wie sich in der Prema, wenn man Liebe zu Gott entwickelt, dann entwickelt sich eine sogenannte Sthayi Bhava. Sthayi heißt so ungefähr wie beständig. Beständig. Und Bhava ist sowas wie Liebe. Was das heißt ist, dass ein Devoti eine ganz bestimmte Beziehung zu Krishna hat, in der er die immer so bleiben wird. Was sind das für Beziehungen? Wer hat da aufgepasst? Was für Rasas gibt es?
Shantarasa.
Shantarasa, was ist das, Raphael?
Das ist die Beziehung, eine neutrale Beziehung.
Ja, neutral. Dann?
Das ja.
Was ist, heißt das?
Die liebende Beziehung.
Liebende, ja.
Freundschaft.
Freundschaft, genau. Sakya. Freundschaft.
Elterntum,
das heißt Vasalya. Und?
Ehrliche Liebe.
Madhurya. Sehr schön, ihr lernt sehr gut. Ehrliche oder vertrauliche Liebe. Ne? So.
Intim,
könnte man auch sagen. So, in dieser Sthayi-Bhava gibt es jetzt wie in einem Ozean der Liebe verschiedene Wellen. Die erste Welle heißt Vibhava. Vibhava ist das, was die ewige Zuneigung zu Krishna intensiviert, sodass es sehr köstlich wird. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben für Vibhava. Eine Mutter hat eine fortwährende Zuneigung zu ihrem Kind. Nicht Steffi ist die Mutter von diesen beiden Kindern. Devayani und Rohini heißen sie. Und es ist eine fortwährende Zuneigung. Das sind deine Kinder und du spürst ganz tief für deine Kinder. Manchmal kommt es jedoch, dass diese Zuneigung so ein bisschen in den Hintergrund geht. Nicht, man weiß, man hat Kinder, aber jetzt spielen die hoffentlich. Nicht? Und so weiter. Wenn dann aber ein bestimmter Anreiz kommt, wird die Zuneigung wieder sehr hoch zum Vorschein kommen. Dieser Anreiz ist ein Vibhava, nicht ein Anreiz, der die bestehende Liebe steigert, sodass sie ganz intensiv wird. Zum Beispiel, mag es sein, dass Steffi das lächelnde Kind, das lächelnde Gesicht ihres Kindes sieht, Rohini. Oh, und sofort wird die Liebe, die vielleicht im Hintergrund war, wieder zum Vorschein gebracht. So sieht auch der Devotee Krishnas wunderschöne Eigenschaften. Krishnas Lächeln, Krishnas Lotusaugen. Krishna spricht wie leicht ein liebevolles Wort. Mein lieber Devotee, komm und schau mich an zu deiner vollsten Zufriedenstellung. Nicht? Und dieser ist dann ein Vibhava, ein Anreiz, der die Hingabe zu Krishna steigert. Versteht man, was ein Vibhava ist? Ein Anreiz. Gut. Die zweite Welle nennt man Anubhava. Anu heißt das, was folgt. Anubhava. Das ist eine Handlung, die folgt, nachdem der Devotee einen bestimmten Anreiz bekommen hat. Das heißt, Krishnas Gesicht gesehen hat oder vielleicht seine Flöte gehört hat. Und dann folgt eine bestimmte Handlung, eine resultierende Handlung. Um es in einem Beispiel zu sehen, vielleicht sieht die Mutter ihr Kind und sieht das wunderschöne Gesicht des Kindes vor sich und dann kommt ein Anubhava, eine Handlung. Die Mutter hat das Gefühl, das Kind ist so nektarhaft und umarmt es. Das ist eine daraus folgende Handlung, das Umarmen. So ist es auch, dass der Devotee vielleicht Krishnas wunderschönes Gesicht sieht und seine transzendentale Flöte hört und daraufhin zu ihm hinläuft, um ihn zu umarmen. Ihr merkt, das ist eine ganze Liebeswissenschaft, die wir hier durchgehen. Dann gibt es die dritte Wurf. Die dritte Welle, man nennt das Sattvika. Sattvika Bhava. Der Ozean, wir beschäftigen uns hier mit Rasa, transzendentalen Wohlgeschmack. Es gibt also ein Bhakti Rasamrita Sindhu, ein Ozean aus Rasa. Da ist die Grundstimmung, diese Beziehung, die wir haben. Und dann kommt in die Grundstimmung hinein der Anreiz, Vibhava, die daraus resultierende Handlung. Und Sattvika Bhava, nun wird es intensiv. Eine gesteigerte Zuneigung zu Krishna. Gesteigerte Zuneigung zu Krishna. Was damit gemeint ist, bei der Anubhava hat man es im Grunde genommen noch unter Kontrolle, was geschieht. Wie die Mutter, die plötzlich das Kind umarmt. Ach, mein liebes Kind, was mache ich denn am besten? Ich umarme es. Und umarmt es dann. Bei den Sattvika Bhavas ist es so, dass der Devotee es nicht mehr unter Kontrolle hat. Es gibt sogenannte Symptome, dass zum Beispiel das Haar sich sträubt. Wir alle kennen es vielleicht, manchmal, wenn also im Rücken so das Haar, wenn eine besondere schöne Melodie erklingt, klingt das Haar, dann sträubt einem wie ein Igel so der Rücken hoch. Hier ist es aber wesentlich stärker. Der Devotee hat unfreiwillige Auswirkungen von Ekstase, die sich daraus ergeben, dass sein Bewusstsein von der spirituellen Energie erfüllt und durchdrungen ist. Er fängt an, Er wird zum Beispiel erstarrt. Er kann sich nicht mehr bewegen vor Ekstase. Und er fängt auch an zu weinen. Nicht? Das ist ein unfreiwilliger Ausdruck von Liebe, die sich daraus ergibt, dass der Devotee Krishna wahrnimmt und dann in Ekstase ausbricht. Und die vierte Welle heißt Vyabhichari Bhava. Ja, da muss ich ehrlich gesagt mal gucken, weil ich da so wenig drüber spreche. Vyabhichari. Was das ist, ist eine ganz bestimmte emotionale Reaktion. Hier bei diesen Stufen war es so, dass jemand handelte und in der Sattvika Bhava dann Ekstasen erfährt. Hier geht es um Emotionen, die in der Liebe geschehen. Und zwar kommen auch manchmal sagen wir mal aus in der Liebe ein paar sagen wir mal besorgte Emotionen. Ich möchte ein Beispiel geben. Stellt euch vor, das Kind klettert, also kraxelt so hin und kommt ans Ende eines Cliffs. An das Ende eines Cliffs. Wie sagt man das Ende? Sagt man das Wort? Dann den Rand. Ja, den Rand eines Cliffs. In dem Augenblick wird in der Mutter totale Gefühle losgehen. Wohin? Komm! Nicht, es wird total etwas losgehen. Ganz tiefe Gefühle wie vielleicht Besorgnis um das Kind. Das ist die Vyabhichari Bhava. Das ist in großer Liebe etwas. Das ist nicht wie normale Besorgung, können wir uns die Schulden werden mir zu viel. Nein, das ist starke Emotion in Liebe. Etwas ganz anderes. Ich möchte euch ein transzendentales Beispiel geben. Als Mutter Yashoda sah, wie Krishna von der Schlange Kalia in den Schlangenarmen gehalten wurde, intensivierte sich ihre Liebe sehr stark. Prabhupada nennt diese, und sie rief ganz laut aus: Mein kleiner Krishna, komm sofort zu deiner Mutter zurück. Keine Möglichkeit für Krishna, war am Arm von der Schlange, die ihn töten wollte. Aber Mutter Yashoda war in dieser Ekstase, Prabhupada übersetzt diese Ekstase mit aggressiver Ekstase. Das ist ganz intensiv. So, hier habt ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt bekommen von dem großen Ozean des Rasas, in dem es verschiedene Wellen gibt. Die Grundstimmung, Sai Baba, und dann diese verschiedenen Wellen der Ekstase. Wie ihr vielleicht merkt, geht es hier um eine sehr intensive Liebeswissenschaft. Chaitanya Mahaprabhu fängt an, Rupa Goswami darüber etwas zu erklären. Später erklärt er das weiter zu seinem Bruder Sanatan Goswami. Ich werde noch einmal später euch alle überraschen, indem ich euch ein bisschen über diese Wissenschaft erzählen werde. Ich werde das nicht nochmal wiederholen, denn das ist etwas, was ihr alle erfahren müsst und werdet eines Tages. Ich werde da noch über 9 andere Stufen der Liebe sprechen. Es gibt unglaublich viele. Das sind alles nur nur Systeme. Aber ich möchte hier meine Zuhörer nicht total überfordern. Nachdem Lord Chaitanya diese Dinge erklärt hat, sagte er, er wolle weitergehen und er hielt sich damals in Allahabad auf. Rupa Goswami wollte unbedingt mit ihm weiterreisen. Aber Lord Chaitanya sagte ihm, nein, du solltest alleine mit jetzt weitergehen, denn du solltest jetzt diese Dinge verwirklichen, die ich dir erzählt habe, und solltest darüber Bücher schreiben. Rupa Goswami nahm dann diese Unterweisung und schrieb aus diesem Bereich, dem Ozean der Liebe zu Krishna, ein Buch, das heißt Bhakti Rasamrita Sindhu, in Deutsch der Nektar der Hingabe. Es ist ein wunderschönes Buch, über das ich mal ein getrenntes Seminar geben möchte. In diesem Nektar der Hingabe werden wir über Krishnas Eigenschaften und Krishnas Flötenspiel informiert. Es wird genau beschrieben, wie man aus der Bhava, das heißt der anfangenden Liebe zu Krishna, mit Krishna-Verwirklichung gesegnet wird. Diese Krishna-Verwirklichung werden mit einem Sonnenstrahl verglichen, die auf eine Knospe fallen und die Knospe zum Erblühen bringen. So wird auch ein Mensch, der ein bisschen Bhava in seinem Herzen hat, Liebe zu Krishna, entwickelt, plötzlich von diesem Sonnenstrahl der Prema erfüllt werden, und er wird sehen, wie sich sein Herz ganz öffnet unter diesem Einfluss. Es ist wunderschön, wie das beschrieben wird. Also es ist eine große Wissenschaft, die ich hier nicht so gut erklären kann. Als Lord Chaitanya sich von Rupa Goswami verabschiedet, wird Rupa Goswami sehr unruhig. Er möchte unbedingt mit ihm gehen, aber Lord Chaitanya geht in ein Boot hinein und wird in Ganges hoch, und Rupa Goswami, der die Anweisung gekriegt hat, da zu bleiben und diese ganzen Themen weiterzuentwickeln, also erst da zu bleiben und dann nach Vrindavan zu gehen, wird schließlich so von Trennungsgefühlen von Lord Chaitanya überwältigt, dass er ohnmächtig zusammenbricht. Waldhaut. Bis auf der Veda Academy. Herzlich willkommen. Er bricht ohnmächtig zusammen. Und wird trennungsgeschmerzt. Lord Chaitanya geht dann nach Varanasi. Und es ist interessant: vom Stadteingang von Varanasi wartet ein alter Gefährte von ihm, Chandrashekhar, auf ihn. Er hatte im Herzen die Unterweisung erhalten, dass Lord Chaitanya bald in Varanasi erscheinen würde. Und er stand jetzt also da. Da war kein Brief geschickt worden. Und wusste, Chaitanya war mir vorher nachts, in der Nacht vorher im Traum erschienen und hat gesagt, ich soll ihn hier abholen. Und wartete jetzt auf ihn. Und plötzlich sieht er ganz alleine, Lord Chaitanya ist ganz allein gereist. 2 Meter hoch war, die Arme waren sehr hoch, und er tanzte, während er die heiligen Namen Krishnas chantete, dahin. Chandrashekhar sah ihn und fiel sofort in lang ausgestreckter Ehrbietung zu Boden vor Chaitanya Mahaprabhu und sagte, bitte, mein Herr, schlafe du bei mir. Und so ging Lord Chaitanya zu ihm nach Hause und aß dann jeden Tag bei Tapan Mishra, sein Devotee, zu Mittag. Und eines Tages sagte er,